Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Herzlich willkommen zur allerneuesten Episode im Knochenjob-Podcast. Heute spezial mit Klaas Stechmann und Antje Neumann. Ich versuche nämlich so Stück für Stück Dennis so ein bisschen rauszudrängen aus diesem Projekt, weil er mir ein bisschen zu unprofessionell ist und wir auch ein bisschen mehr Output haben wollen. Und deswegen habe ich mir dich heute eingeladen, Antje, als Co-Host quasi. Wir kennen uns noch nicht so richtig, aber wir sind Kolleginnen und Kollege bei der Osteopathie-Schule Norddeutschland, wo du seit längerem dabei bist in der Grundausbildung. Und ich war jetzt vor kurzem mit dazugekommen. Ich habe noch gar kein Debüt da gehabt, aber ich fühle mich schon so ein bisschen zum Team dazugehörig. Werde dort nämlich einen FDM-Kurs und einen Dry-Needling-Kurs Ende des Jahres und Anfang nächsten Jahres geben. Antje, herzlich willkommen zur Show.
Hallo, ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr und bin gespannt, was wir beide jetzt so zu erzählen
genau.
haben.
Ja, werden wir sehen, was aus dieser Folge wird. Ob du noch öfter kommen darfst oder ob es jetzt dabei bleibt. Okay. Erzähl doch ein bisschen was über dich. Du bist Osteopathin, arbeitest in Schwerin, schöne Stadt in Mecklenburg-Vorpommern, so 1,5 Stunden östlich von Hamburg, nicht wahr?
Genau.
Hast dort deine eigene Praxis und bist vor nicht allzu langer Zeit in der Osteopathie graduiert und befindest dich aber trotzdem schon wieder in der Lehre auch mittlerweile.
Genau.
Wie bist du dazu gekommen? Wie bist du zur Osteopathie gekommen und wie bist du in die Rolle des Lehrenden geraten?
Ja, zur Osteopathie bin ich gekommen tatsächlich erst einmal selbst als Patientin. Also ich bin seit 2008 Physiotherapeutin und war schon immer sehr interessiert an Weiterbildungen und habe hier einen Freund von mir eng begleitet, der dann schon in der Osteopathie-Ausbildung war und fand das total super und spitze, was er da gelernt hat. Habe mich aber noch nicht bereit gefühlt, irgendwie 5 Jahre lang nun in eine Ausbildung zu investieren. Das klingt ja erstmal verdammt lang.
Ja.
Und im Nachgang denkst du so, ja krass, wo ist die Zeit geblieben? Also so geht's mir jetzt
schon,
dann
ne?
auch.
Ja, das sehe ich selber auch so. Das schreckt erstmal ab, 5 Jahre und nun ja, 5-stellige Investition auch. Dennoch, sag ich immer, es war auf jeden Fall die schlauste Investition in meiner beruflichen Lehrbahn. Also gerade auch das Monetäre, das hat man ja dann doch schon nun ja recht zügig wieder raus. Obwohl die Kosten sind jetzt auch mehr geworden, als es zu meiner Zeit war, aber dennoch ist das einfach eine sehr gute Investition gewesen.
Definitiv. Also allein in die beruflichen Skills natürlich, aber auch ins persönliche Wachstum, muss ich sagen, beste Entscheidung gewesen. Ja, und so bin ich dann Januar 2018 in die Osteopathie-Ausbildung gestartet und habe letztes Jahr im Juni den Abschluss gemacht, im Juli 23. Und bin dann bei der Osteopathie sozusagen hängen geblieben und bei der Osteopathie-Schule Norddeutschland. Habe hier das Angebot bekommen, als Dozentin tätig zu sein und zu werden. Und es kristallisierte sich für mich tatsächlich während der Prüfung heraus, dass mir das liegen könnte und dass ich da total Interesse dran habe. Ich überlege gerade, wie
ist es dazu gekommen?
Genau, wie ist es eigentlich dazu gekommen?
Proaktiv oder haben die in dir was gesehen, dass du kannst gut reden oder du kannst Sachen gut erklären?
Ich glaube, das hat sich entwickelt über die 5 Jahre hinweg. Also ich bin eine Schülerin gewesen, die schon immer thematisch voll mit dabei war, gut vorbereitet war und auch eben für die Prüfungen und auch für die Refresher vor den jeweiligen Prüfungen, so dass ich hier bei der Simulation der Prüfung, die wir ja dann vorgenommen haben, um vermehrt Sicherheit ja auch für uns zu erlangen, da gerne auch mit nach vorne gegangen bin und Dinge erklärt habe als Prüfungssimulation. Und da habe ich schon so gedacht, hey, das macht mir irgendwie Spaß. Auch die Kollegen haben gemerkt, dass ich da ganz gut vorbereitet bin, sodass der ein oder andere dann auch im Nachgang nochmal auf mich zukam und gesagt hat, Mensch, kannst du mir das vielleicht nochmal erklären? Ja, und so wuchs das dann immer mehr. Und zusätzlich habe ich vor 2 Jahren einen Instagram-Account für meine Praxis eröffnet und habe hier dann während meiner Prüfungsvorbereitung im Rahmen von Stories und Reels meine Themen, die ich gerade für die Prüfung lerne, integriert. Also habe dann angefangen zu erklären, was ist eigentlich los am Kranium, was für Zusammenhänge gibt es hier zu anderen körperlichen Strukturen.
Also dass du es ein bisschen verknüpft hast, was musst du lernen, welche Prozesse, welche Strukturen und dass du das schon verknüpft hast in eine Präsentation Multimedia oder Social Media und das halt auch quasi als Lehrmaterial so darzustellen.
Ja, als Lehrmaterial und als Lernmaterial dann einfach auch für mich so in beide Richtungen. Einerseits natürlich auch, um für mich zu lernen, zu reden, zu erklären, zu erläutern. Mhm. Und genau, das hat sich dann ganz gut entwickelt, dass auch meine Schulleitung, meine Dozentenkollegen da mich verfolgt haben auf Instagram und das wahrgenommen haben. Das war mir tatsächlich gar im ersten Moment gar nicht so bewusst. Und dann, denke ich, war auch noch mal ein Vorteil, dass ich in den Prüfungen, was ich auch jedem angehenden Osteopathen nur empfehlen kann, so in die Prüfung zu gehen mit dem Ziel, ich rede, die Dozenten dürfen die Frage stellen und den Rest der Zeit versucht einfach selbst den Raum zu füllen mit Erklärungen, Erläuterungen. Und das habe ich dann auch so gemacht. Ich habe jedes kleinste Detail erklärt, wenn es zum Beispiel ans SSB ging, Zeigefinger, Mittelfinger, Occiput, der Daumen geht an die Ala Major. Die Ala Major finde ich, indem ich das Augenlid nach oben und die Augenbraue nach unten verlängere, Kreuzungspunkt Daumen. Also ich habe wirklich jedes Detail erklärt.
Okay. Also so, dass man nach kurzer Zeit schon den Eindruck hatte, diejenige versteht da ein bisschen was davon und ist sicher in der Materie.
Ja, und so habe ich die Prüfungen dann durchgezogen. Und an meiner letzten Prüfung, das war die Verteidigung der Hausarbeit, wurde ich dann von der Schulleitung gefragt, ob ich mir eben vorstellen könnte, in Zukunft an der Ausbildung teilzuhaben. Sie haben gesehen, was ich in der Prüfung und auch in den Jahren davor geleistet habe und verfolgen das auch auf Instagram und finden das super. Und dadurch, dass es eben vorher schon bei mir im Kopf umherschwirrte, war das dann eigentlich nur noch ein Ja. Also wusste ich gar nicht viel drüber nachdenken und habe dann sehr, sehr gerne zugesagt und bin dann 5 Wochen später auch schon in die erste Assistenz gegangen. Das waren dann die Jahresabschlussprüfungen unseres Kurses in Rostock. Und dadurch, dass ich ja gerade selbst alles mehr als präsent hatte, hat mir da der Uli auch gleich, bin ich mir auch sehr dankbar für, gleich Vertrauen geschenkt und hat mich dort auch mit anleiten lassen, erklären lassen, unter Aufsicht nenne ich mal, so dass ich dann auch gleich ein Feedback bekommen konnte von den Schülern und auch von ihm selbst. Ja. Und da habe ich mich nach diesem Kurs einfach nochmal mehr bestärkt gefühlt, dass ich da echt Freude und Spaß dran habe. Und das ist ja das Wichtige. Du als Dozent musst ja schon eine Leidenschaft und Spaß rüberbringen, damit die Schüler dann auch bei dir sind. Ja.
Ja, das denke ich auch. Und was ich auch mal wichtig finde, dass man auch mal versucht, sich zurückzufühlen in die Perspektive von einem Lernenden, also Schüler, Student und so weiter. Das vergisst man nämlich manchmal sonst sehr schnell. Wie fühlt man sich da und womit schlägt man sich rum und glaubt man dran oder was ich auch häufiger erlebe? Ich werde manchmal dazu gerufen, wenn sich Studentinnen und Studenten nicht so sicher fühlen, ob die Osteopathie was für sie ist. Ja, wenn die sich irgendwie verloren fühlen da und die Zusammenhänge nicht verstehen oder halt irgendwie denken, ein Dozent, der jetzt schon 30 Jahre Osteopath ist, sagt, man muss das und das und das spüren. Wenn ihr das nicht spürt, dann werdet ihr keine guten Osteopathen. Das wird ja leibhaftig so vermittelt. Und da tun sich halt einige schwer mit. Und damit tue ich mich bis heute auch schwer. Und das finde ich immer sehr wichtig, zu gucken, okay, womit muss man sich beschäftigen und was für Problemchen habe ich? Und wo hattest du vielleicht deine Probleme? Also du bist jetzt ja noch verhältnismäßig neu in der Osteopathie. Du verstehst die Materie sehr gut, hast dich damit sehr auseinandergesetzt, hast aber jetzt so gesehen noch nicht so viel Erfahrung, wie man jetzt sagen könnte, dass du jetzt seit 20 Jahren Osteopathin bist. Ne? Bin ich ja auf jeden Fall auch nicht. Und ich sehe, das habe ich heute auch mit einer Patientin nochmal besprochen, ich sehe bei mir auch noch sehr, sehr viel Luft nach oben, gerade was diese Tätigkeit als integrativer Osteopath angeht. Also, dass ich halt wirklich sagen kann, ich finde Teil des Problems oder ich weiß, welche Strategie ich jetzt hier anzuwenden habe, um das Problem des jeweiligen Menschen zu lösen. Vielleicht nochmal so aus deiner Perspektive, wo hattest du so Probleme, das anzuwenden? Weil du bist ja auch Physiotherapeutin und auch Heilpraktikerin gewesen und hattest ja auch schon Kontakt zum Patienten und musstest dann ja auch zusehen, wie schaffe ich diesen Sprung aus der Physio, wo ich wenig Zeit habe und wo ich wenig, sag ich mal, wo ich halt weniger integrativ denke, sondern mehr vielleicht lokal oder mehr so in Übungsanleitung. Wie schafft man diesen Sprung oder wie hast du diesen Sprung geschafft? Und wo hast du Probleme gesehen da?
Also ein Problem war definitiv immer die zeitliche Komponente, weil wir in der Osteopathie, also bei mir ist es ja auch so, dass die Behandlung in der Regel eine Stunde ungefähr geht. Und das war natürlich in der Physiotherapie ein großes Thema. Und das habe ich für mich und mit meinem damaligen Chef dann eben ganz gut lösen können, indem ich dann Patienten, bei denen ich mir sicher war oder die ich natürlich auch vorher gesprochen habe, dass ich gerne mal 1-2 Sachen ausprobieren würde, habe ich mir ans Tagesende gelegt so dass ich nach hinten raus dann Luft hatte, um mich hier ja auszuprobieren, weil das ist das A und O, dass du das, was du am Wochenende am Kurs gelernt hast, so schnell wie möglich in den Alltag integriert bekommst. Ja, und dann habe ich recht schnell dann, oder beziehungsweise ich habe 2018 angefangen mit der Osteopathieausbildung, habe dann 2021 meinen Heilpraktiker gemacht. Da war ich ja dann schon im dritten Jahr der Osteopathieausbildung. Sprich, war ich mit meinen 800 Stunden Ausbildungszeit ja auch schon beim BVU gelistet, sodass ich ja dann auch die Möglichkeit hatte, das dann auch auf Rezept anzuwenden. Und bin dann 2021 stückweise aus der Physiotherapie rausgegangen, habe da meine eigene Praxis gegründet. Und dann war der... ging es recht schnell. Also die, ja, ich sag mal, das erste Vierteljahr habe ich mich noch recht gut gefühlt mit Wechsel, Physio und Osteopathie. Aber das war dann einfach irgendwann nicht mehr in die Physiotherapie-Zeit. Fühlte sich nicht mehr für mich gut an. Ich hatte dann das Gefühl, okay, irgendwie bin ich jetzt noch gar nicht fertig und trotzdem muss der Patient jetzt schon gehen. Und somit bin ich dann ganz, ganz schnell in die Vollzeit-Selbstständigkeit gegangen.
Ja, sehr schön.
Somit seit 2022 jetzt, ein bisschen über zwei Jahren dann, ja, hauptsächlich in Osteopathie.
Auch eine Sache, die ich immer empfehlen kann. Also es ist halt schwierig, dass wir diese Hürde des Heilpraktikers haben. Und wenn sich die Möglichkeit ergibt, finde ich es auch gut, das vielleicht früher schon machen zu können. Ich hatte es halt sogar vor der Osteopathie bereits, hatte da halt immer die Möglichkeit, schon völlig selbstverantwortlich, selbstdenkend und frei zu sein in meiner Zeiteinteilung und auch in meiner Therapiewahl. So, zumindest in dem Rahmen, der gesetzlich vorgegeben ist für den Heilpraktiker. Das war auf jeden Fall sehr gut und ich kriege es häufiger mit von Kolleginnen und Kollegen, dass die Physios sind und dann Osteopathie machen und das manchmal auch gar nicht so richtig rausschaffen aus der Physio. Sei es jetzt, was die Auswahl der Herangehensweisen geht, als auch was das Arbeitssetting angeht. Also dass die halt, obwohl die Osteopath und Osteopath sind, halt immer noch in der Physiopraxis im 20-Minuten-Tag schrubben. Und das ist ja auch schade, sag ich mal. Bisschen vergeudetes Potenzial vielleicht und vergeudete Möglichkeiten auf eine Art und Weise. Also nochmal so die Frage, was siehst du so, wenn die Kursteilnehmer, also du bist in der Teilzeit, nicht wahr? Also das sind halt auch Leute, die schon ich meine mitbekommen zu haben, bei euch an der Schule sind so 80-90% Physios auch und die machen dann eine Teilzeitausbildung zum Osteopathen. Was bringen die so für Probleme mit sich? Können die von Anfang an mit Kranio was anfangen, weil du ja zum Beispiel auch Kranio unterrichtest? Oder tun die sich damit schwer? Oder wie kriegst du die dahin, dass die anfangen, auch mal vielleicht am Bauchbereich zu arbeiten oder auch mal woanders zu arbeiten, als da, wo es wehtut?
Genau, also das größte Thema bei den wieder Anfangenden zu studieren ist, das Lernen wieder zu lernen, habe ich so das Gefühl, da wieder reinzukommen in so einen Modus, okay, ich eigne mir wieder neues Wissen an und wende das dann auch an, das ist ein großes Thema. Und dann, ja, wenn es in Richtung Kranio geht, jetzt gerade im Mai und im Juni haben wir in Warnemünde einen neuen Kurs gestartet mit Kranio. Und da war es mir total wichtig, gleich von vornherein zu zeigen, dass Kranio eben ein Teilbereich der Osteopathie ist und bin da auch recht schnell reingegangen, da diese Ganzheitlichkeit zu zeigen, dass wenn ich eben einen Kopfschmerzpatienten habe, dass nicht unbedingt der Kopf, nenne ich es mal, der Schädel, das Kranium das Problem ist, sondern unter anderem auch zum Beispiel der Magen da ein Thema sein kann. Sei es, dass durch häufige Magenschleimhautentzündungen die Magenstruktur an sich an Mobilität, Motilität verloren hat. Hier haben wir dann die Verbindung über den Ösophagus zum Schlund und hier sind wir schon wieder an der kranialen Basis. So können Beschwerden entstehen. Natürlich über den Nervus vagus, das versuche ich schon direkt mit einzubringen, damit die Relevanz auch sichtbar wird von diesen anderen drei Teilen.
Was ich immer so im Kopf habe, was mir Christian Hartmann mal erzählt hatte, den hatten wir im Interview ja auch einmal hier bei uns. Das ist ja jemand, der sich sehr viel mit der Geschichte der Osteopathie beschäftigt hat, gerade auch mit Still und Sutherland und mit Little John. Der hat immer gesagt, was früher in Kirksville und in der alten Osteopathie gelehrt wurde, war von Anfang an die Komplexität, also die Komplexität der Anatomie. Dass man gar nicht so sehr gedacht hat, okay, wir lernen jetzt den Magen, sondern wir lernen den Magen mit seiner Umgebung, mit seiner Innervation, mit seiner Drainage, mit seiner Verbindung zur Brustwirbelsäule, zu den Rippen und zur Schädelbasis über die zentrale Sehne oder über andere Strukturen. Und das war bei mir in der Ausbildung, na gut, also ein Teil davon war auf jeden Fall mit dabei, das hat man in Anatomie gelernt, aber es wurde halt, ein Kurs war dann Fuß und dann war nur der Fuß und dann war ein kurz Knie und dann war nur Knie. Und was mir auf jeden Fall gefehlt hat, war wirklich so der rote Faden, die Integration, dass das von Anfang an irgendwie so komplex gelehrt wurde, diese Integration. Und da, das habe ich auch von vielen anderen Leuten mitbekommen, an anderen Instituten war es besser, aber mir haben auch viele Leute gesagt, das ist überall schlecht, diese Integration. Das muss man sich dann halt entweder für das letzte Jahr oder sowas, dann kommt so ein bisschen was dazu, oder man muss sich das halt selber aneignen. Und das ist schon schwierig, weil es gibt ja auch nicht so viel, sage ich mal, gute Literatur dazu. Ich habe das halt immer auch versucht, selber mir anzueignen und war da immer auch so ein bisschen verloren da drin, weil so dieses Ganze, was man dann manchmal so ein bisschen mitbekommt, eine Kette hier, eine Kette da, da sind ja unsere Hörerinnen und Hörer ja auch mal sehr scharf drauf, was wir hier so für Ketten postulieren. Das fand ich schwierig so. Deswegen, was hast du da gemacht? Also hast du dir die auch selber erarbeitet, weil du ja so viel selber in die Vorleistung gehst, oder kannst du da auf gute Ressourcen zurückgreifen?
Sowohl als auch. Also ich fand es bei uns in der Ausbildung schon so, dass dort auch immer wieder auf Ketten eingegangen worden ist. Auch gleich immer am ersten Tag, wenn es so ging, auf die Vorbesprechung zu dem jeweiligen Thema, dass wir da schon mal grob in die Ketten gegangen sind. Und ansonsten habe ich da auch ganz, ganz viel mit selbst erarbeitet. Ja, einfach auch aus eigenem Interesse dann, beziehungsweise es kommt ja dann auch so mit der Zeit, dass man dann auch selber immer mehr Verbindungen wahrnimmt und dann auch in Austausch geht mit Kollegen und dann auch in Rücksprache mit den Dozenten dann beim jeweiligen Kurs. Und wir haben ja auch, das ist auch das Schöne bei der OSN, wir haben verschiedene Dozentenkollegen. Und hier ist das Schöne, dass jeder so seine Talente und seine Vorteile hat. Und da war das immer ganz, ganz toll, dann auch zu sehen, wie der eine das Problem sich anschaut und der andere, beziehungsweise auch die Vermittlung von Unterrichtswissen sich auch unterschieden hat. Und hier war es auch für mich total toll zu sehen, was liegt mir sehr, was kann ich mit übernehmen in meinen Unterricht.
Okay. Das auch ein Thema, was ich finde, was relativ wenig beachtet wird, ist halt sowas wie Didaktik. Wie lehre ich das und wie kommt das halt gut an? Reicht es, wenn man Frontalunterricht macht? Man macht, klassischerweise kenne ich es ja so, man macht erstmal ein bisschen Theorie, Anatomie und dann werden drei Techniken gezeigt und die werden dann nachgemacht. Und dann geht der Dozent, die Dozentin rum, hilft ein bisschen und dann kommen die nächsten drei Techniken. Und so läuft dann das Wochenende so rum, so ungefähr. Und da habe ich auch mal ein bisschen versucht zu recherchieren, welche Möglichkeiten es gibt. Und so richtig viel gibt es in der Praxis, was jetzt so diese Hands-on-Therapie betrifft, nicht so richtig. Aber ein Artikel hatte ich mal gesehen, dass man halt versucht, die einzelnen Schritte einer Behandlungstechnik, ich nehme jetzt mal das Beispiel der Lumbar Roll, dass man das halt so zeigt, wie das auch häufig gezeigt wird. Ich ziehe am Bein und dann stelle ich den Körper ein, stelle dies, stelle das und so. Und dann könnte man zum Beispiel versuchen, dass derjenige, der liegt als Proband, dass der das halt auch selber nochmal Schritt für Schritt nachmacht. Oder dass man derjenigen, dem man die Technik zeigt, dass sie das auch erstmal Schritt für Schritt nachmacht, bevor man dann die Technik durchzieht. Also da gab es halt so eine Studie zu dem Thema, die dieses klassische Vorgehen mit diesem Herangehen des Stück für Stück Nachempfindens als Behandelter oder des Stück für Stück Nachstellens als Lernende, dass das wohl einen ganz guten Erfolg bringt. Was hast du denn jetzt so für Strategien auch so für dich gefunden, die sich für dich in der Lehre gut anfühlen und wo du gutes Feedback bekommen hast?
Das ist ganz spannend, weil wenn du als Dozent anfängst, du hast ja erstmal methodisch-didaktisch ja nicht wirklich ein Background-Wissen.
Das fehlt uns ja, nicht wahr? Also in der deutschen Osteopathie-Zunft ist das ja überhaupt nicht vorhanden. Ist ja alles nicht reguliert, was einerseits schön ist, weil jeder das machen darf so. Andererseits in anderen Ländern ist es ja klar, dass du erst nach 10 Jahren Berufserfahrung Osteopathie-Dozent werden darfst so. Genau.
Ja, und genau das habe ich dann für mich so gelöst, um für mich ein sichereres Gefühl zu haben. Und ich brauche dann auch immer einen gewissen roten Faden, so dass ich dieses Jahr eine Trainer- oder Business-Trainer-Ausbildung begonnen habe hier in Schwerin bei FOS-Seminare. Und hier kriege ich ganz tolle Tools und Basic-Wissen in Richtung Methodik, Didaktik. Wann schiebe ich Input, also wann gebe ich den Teilnehmern viele neue Infos, wann gehe ich eher ins Praktische, ins Wiederholen. Wie kann ich auch spielerisch Wissen vermitteln? Und das hat mir total wertvolle Tipps gegeben. Und zwar hatte ich hier den ersten Kurs gehabt, eine Woche vor meinem ersten Kraniokurs Anfang des Jahres. Mhm. Und ich hatte das auch ähnlich, wie du gesagt hast, erstmal die Theorie und dann schön per PowerPoint-Präsentation. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie viele Folien. Naja, jedenfalls hatte ich dann ganz viele. Was dann auch die einzelnen Schädelknochen betrifft, dass die Kursteilnehmer dann ja auch vor Augen dann auch haben. Und dann habe ich halt in diesem ersten Modul der Business-Trainer-Ausbildung, ja, hieß es, ja, ich glaube, es war so nach 9 Minuten, PowerPoint-Präsentation schaltet jedes Gehirn ab und es ist eigentlich nur noch, ob du jetzt was sagst oder peng, bleibt eh nicht mehr viel hängen. Mhm. Und dann dachte ich, okay, herzlichen Glückwunsch, nächste Woche, meine PowerPoint-Präsentation steht. Und das habe ich dann kurzerhand deutlich reduziert. Mein Plan war es wirklich erst einmal, die Schädelknochen mit ihren Nähten und ihren Besonderheiten per PowerPoint zu präsentieren. Und das habe ich dann aber in der Art gemacht, dass ich Kursteilnehmer auch gebeten habe, dann die Schädel mitzubringen, unter anderem auch welche, die man komplett auseinanderbauen kann, sodass wir uns dann alle zusammen um eine Bank zusammengefunden haben. Und dann ja bin ich dann so mit den Kursteilnehmern die Knochen durchgegangen. Wenn man sich das Edmund anschaut, dann sieht man da eben die Lamina ciprosa, wo die kleinen Riechfädchen durchkommen und kann es sich auch nachvollziehen. Oder die Lamina perpendicularis, die Nasenscheidewand bildet. Und die kleine Christa Galli, das sieht man dann ja einfach und kann es anfassen. Und so hat einfach auch jeder dann nochmal einen Schädel in der Hand gehabt und konnte das nachvollziehen. Aha. Und da habe ich ganz tolles Feedback zu bekommen. Und damit es dann auch nochmal hängen blieb und jeder sich auch nochmal mitgenommen gefühlt hat, hatte so ein bisschen was vom Feuer sitzen. Jeder hat dann den Schädel nochmal in die Hand gekriegt zum Schluss, als er dann wieder zusammengebaut war und durfte dann nochmal so 2, 3 Merkmale nennen. So, dass da die Kursteilnehmer einfach auch mitdenken, dass man sie auch wirklich dann mitnimmt und nicht einfach mit PowerPoint zuschüttet. Und dann sind wir im Anschluss in die Praxis gegangen, so dass jeder dann erstmal mit seinem Partner dann nochmal palpatorisch das durchgegangen ist, sich nochmal, dass sie sich das auch gegenseitig immer nochmal gebetsmühlenartig dann auch vorsagen, der liegt, aber auch der macht. Und dann ist es, finde ich, in dem Unterrichten ja auch total wichtig, dass man nicht jetzt ein Wochenende immer nur mit dem gleichen Partner arbeitet, sondern dann, dass man da wirklich in den Wechsel geht, so dass man vor Ort einfach auch schon feststellt, okay, kleine Hände, großer Kopf, eine ganz andere Fülle des Gesichtes, wenn wir jetzt beim Kranium bleiben, oder auch viele Haare, wenig Haare, das sind ja alles so Sachen, die, wenn du das vielleicht in der Praxis das erste Mal anwendest, erstmal dir vielleicht Verunsicherung gibt. Und wenn du das aber schon an dem Wochenende einfach ganz, ganz viel wahrgenommen hast, gespürt hast, bin ich der Meinung, ist man am Montag oder Dienstag, wann auch immer, einfach viel sicherer direkt bei seinem Patienten, um da schon mal Sachen auszuprobieren. Und es ist mir total wichtig, dass die Leute und die Teilnehmer Sonntag rausgehen und denken, oh ja krass, am Montag habe ich die und die Patientin, ich glaube, da kann ich das schon mal ausprobieren. Mhm. Weil das ist ja das Wichtige, so schnell wie möglich in die Praxis zu gehen. Und da ist es dann ja auch, ich weiß nicht, kennst du vielleicht auch, nach so Weiterbildung ist es ja faszinierend, dass man dann in der darauffolgenden Woche ja auch genau die Patienten bekommt, die komisch, dann dazu nicht, passen.
Wahr? Ja, komisch.
Das hatte ich auch nach einem meiner ersten Kraniokurse eine junge Frau gehabt, die hatte sich am Wochenende ihren Hinterkopf gestoßen am Hochbett ihres Sohnes und hatte dann punktuelle Kopfschmerzen. Und dann habe ich Sutura Sagittalis freigemacht, wie dann gerade 2 Tage vorher gelernt und dann war super. Mhm. Und solche Lernerfolge und Lernerlebnisse brauchst du ja, damit es ja auch sackt und hängen bleibt. Und deswegen echt immer go for it, ran an die Patienten.
Mhm. Ja, ganz genau. Ja, Sprichwort Behandlungserfolge. Das ist für mich so eine Krux gewesen. Ich war, sage ich mal, recht sicher, meine Art zu behandeln. Ich hatte das Fasziendistorsionsmodell vor der Osteopathie schon ein paar Jahre gemacht und damit hatte ich schon einen Teil meiner Praxis bestritten und habe damit sehr gut gearbeitet. Aber das ist ja eine auf die Spitze getriebene Therapie des Dadrückens, wo es weh tut, so ungefähr. Funktioniert sehr gut, so, da kann man sich, kann ich mich immer drauf verlassen, auch heute noch. War mir aber halt, auf Dauer ist mir das ein bisschen zu einfach, zu eintönig und ich wollte halt immer gerne diese Komplexität haben und irgendwie auch nicht nur über diese Techniken das lösen können. Und da ist so ein bisschen die Frage, was mir halt gefehlt hat, waren halt die Behandlungserfolge mit Beispiel Kranio halt irgendwie auch. Ich fand das halt schön, ich fand das cool und ich war auch offen dafür, habe aber da keine Erfolge mit erzielen können. So. Und das war für mich auf jeden Fall schwierig. Und ich konnte mich auf das Thema nicht so ganz einlassen. Und von meinem Empfinden her waren die Dozenten auch immer nicht so ganz authentisch damit. Die haben mir halt dann irgendwas erzählt, so von wegen, das ist der Rhythmus, der so und so. Und das, die Sutur ist wie ein Gelenk so ungefähr, die bewegt sich so und so. was ich aber jetzt irgendwie nicht so richtig nachempfinden konnte und nicht als bare Münze nehmen konnte. Deswegen sehe ich das ganz genauso wie du, dass es halt immer das Beste ist, wenn man halt konkret Behandlungserfolge erzielen kann. Und das fehlt so ein bisschen, da muss man vielleicht auch so ein bisschen Glück haben oder man muss auch seinen Fähigkeiten vertrauen und das auf jeden Fall auch anwenden, was man gelernt hat. Und Frage dazu wäre nochmal, wie gehst du denn mit diesem heiklen Thema Kranio um? Also es ist ja schon immer auf eine Art und Weise kontrovers gewesen, schon von Sutherland von Beginn an. Er ist ja auch auf starke Widerstände gestoßen damals und das zieht sich ja bis heute durch. Jetzt die letzten 3-4 Jahre sind ja wirklich sehr interessante Studien dazu erschienen. Die hatten wir hier im Podcast auch schon häufiger thematisiert, Reviews dazu. Die Forschung zum PRM von Holger Pelz zum Beispiel oder auch von anderen. Und ich habe immer so ein bisschen Problem damit, so mit diesen alten Anschauungen, die Sutherland hatte, die, 90 Jahre alt sind, dass das halt irgendwie wie ein Atmungssystem ist, so wie die Kiemen eines Fisches und dass wir dort Bewegungen haben, die durch Achsen verlaufen. Wie gehst du damit um? Also nutzt du diese Modelle? Sagst du aber, ja, man weiß es nicht? Oder nutzt du neuere Modelle? Oder wie führst du die Leute an den kranialen Rhythmus so ran? Oder spielt der Rhythmus eine Rolle für dich oder in deiner Lehre und deiner Praxis? Viele Fragen auf einmal.
Ja, ganz viele. Also ich lehre das Grundmodell, sage ich mal. Für mich ist es wie so ein Basic-Modell, also sprich, dass der Liquor, die interkraniellen, interspinalen Membranen für den Rhythmus sorgen, sowie die Suturen, die freie Beweglichkeit vom Sacrum. Und
also die klassischen alten 5 Prinzipien so, ne? Okay.
Genau. Mhm. Also ich finde, für mich ist das wie so eine Basis, um es sind ja, wie gesagt, hauptsächlich Physiotherapeuten, die ja dann in den Kursen sitzen. Und meiner Meinung nach und von meinem Gefühl her kriegt man so erstmal die Studierenden in dieses Thema herein, weil das erstmal was Handfestes ist, was Nachvollziehbares. Mhm. Und ich habe jetzt vor 2 Wochen den Biodynamik Phase 1 Kurs gemacht bei Tom Esser.
Bei unserem Freund Tom Esser, ja.
Genau, der war ja auch schon bei euch, genau. Ja. Und das war natürlich erstmal so, okay. Das ist ja nochmal so.
Er ist einer der kontroversesten Typen, die wir hatten. Wir kriegen bis heute immer nochmal wieder Feedback. Manche finden super. Eine der meistgehörten Interviews. Einige finden super. Einige sagen, boah, dass ihr den Typen hier eine Bühne gegeben habt. Das ist aber überhaupt nicht okay von euch. Und ich habe ihn auch mal kennengelernt, in einem privaten Setting und so. Wie war das?
Ich war erstaunt, wie strukturiert der Unterricht war. Mhm. Damit hätte ich tatsächlich überhaupt gar nicht gerechnet. Also ich dachte, das wäre alles viel, viel freier und ihr müsst hier fühlen, hier spüren. Also er hat uns da wirklich gut durchgeleitet. Ich habe ihn auch erst durch euch kennengelernt, durch das Interview. Aufgrund dessen habe ich auch den Kurs tatsächlich gebucht.
Ah,
und war hier erstaunt, wie gut er uns mitgenommen hat. Habe aber auch von anderen Kursteilnehmern gehört, die ihn wohl schon länger kannten, dass sie überrascht waren, wie entspannt er war im Unterricht und dass er wohl auch schon andere Phasen hatte, wo das nicht so gut lief.
Okay.
Also das waren so Rückmeldungen von anderen Kursteilnehmern, die dachte, ich kenne ihn ja erst seit einem halben Jahr oder so, das war jetzt vollkommen in Ordnung für mich. Also so, dass ich auch Lust habe, da näher mal reinzuschauen, weil auch das, finde ich, ist als Dozent eben wichtig, dass du selber in der Weiterbildung bleibst, um auch den Schülern da so Input zu geben, was noch so möglich ist, rechts und links. Ne, deswegen, wie gesagt, finde ich so diese 5 Geschichten, so, das ist so die Basic. Und dann darf man aber auch als Dozent so Möglichkeiten zeigen, in welche Richtung es noch gehen kann. Und dann kann ja jeder Studierende selber entscheiden, inwieweit er vielleicht in die eine oder andere Richtung nochmal näher reinschnuppert.
Mhm. Und wie oft oder wurdest du damit konfrontiert mit Diskussionen von wegen, ja, das ist ja alles Quatsch, weil dem begegne ich halt des Häufigeren, dass Kranio ja echt nur Quatsch ist und nicht bewiesen und dieses und jenes. Also ich bin der Geschichte ja auch gerne kritisch gegenüber, aber einerseits auch sehr offen, weil irgendwas jetzt bisher nicht wissenschaftlich bewiesen war, heißt es ja nicht, dass es das nicht gibt. Und es ist ja ein sehr interessantes Phänomen und neuere Messmethoden zeigen ja, dass es da anscheinend wirklich was gibt. Vielleicht halt aber eben nicht das ist, was wir jetzt früher gedacht hatten, was es ist. Für alles haben wir ja Modelle. Wir haben ja im FDM haben wir ein Faszienmodell, wir haben biomechanische Modelle und wir haben halt dieses Modell von Sutherland. Also kommst du da öfter ins Schwimmen oder sagst du, ja, vielleicht ist es so, das ist jetzt die Erklärung, die wir haben, das nutzen wir aus didaktischen Gründen? Oder wie gehst du damit um?
Also das war jetzt ja mein erster Kraniokurs, kann ich ja so sagen. Und tatsächlich waren die da alle total offen und sind da komplett mitgegangen. Mhm. Also da habe ich keinen dabei gehabt, der jetzt gesagt hat, nee, kann ich nicht, glaube ich nicht. Mhm. Mhm. Da habe ich wahrscheinlich dann einfach Glück gehabt, dass ich bisher noch nicht in diese...
Die Leute sind zu nett zu dir vielleicht.
Ja, oder ich bin zu überzeugend, ich weiß es nicht.
Kann auch sein, genau.
Na, also die waren da echt super drauf und... Ja, sicherlich haben die auch gesagt, ja, ich spüre da irgendwie noch gar nichts beim ersten Kurs. Beim zweiten Kurs kamen dann aber auch schon die ersten. Wir sind dann nochmal in so eine Feedbackrunde gegangen zu Beginn des zweiten Kurses. Und da haben die Kursteilnehmer dann doch schon berichtet und gesagt, ne, sie haben es angewandt und schon festgestellt, dass sich die verschiedenen Patientenköpfe anders anfühlen und dass sie der Meinung sind, da auch schon einen Rhythmus gespürt zu haben. Mhm. Das fand ich total spannend. Und ich glaube, wenn die Kursteilnehmer das halt so unter sich dann auch reflektieren, dass sie da sich gegenseitig mitnehmen.
Mhm. Ja. Genau, das ist, glaube ich, ganz gut, dass man sich gegenseitig so ins Boot holt. Und ja, genau. Du hattest ja vorhin auch davon gesprochen, so eine Art Rotationsprinzip, dass jeder an jedem so ein bisschen arbeitet an dem Kurs während des Wochenendes, um da halt auch mehr Input zu kriegen. Ich versuche das auch häufig zu machen und teilweise, je nachdem, welche Techniken so dran sind oder welche Herangehensweisen, finde ich es auch ganz schön, wirklich durchzurotieren. Also eine Hälfte liegt und dann die andere Hälfte geht herum und spürt hier, spürt da, spürt hier, spürt da. Was ich manchmal auch ganz gerne mit reinbringe, mehr oder weniger auch Spaß, ist eine Art Mini-Intertester-Reliabilitätsstudie, wenn es jetzt beispielsweise um das lokale Listening am Bauch geht. Also man geht hin, legt die Hand vorsichtig mit sehr wenig Druck auf den Bauch und schaut, in welche Richtung zieht es mich. Zieht es mich nach links oben, nach rechts unten oder in die Mitte oder sowas? Und dann lasse ich das mal bei einem Bauch machen und dann stehe ich am Ende des Raums und mache einen Haken immer. 6 haben gesagt oben links, 3 haben gesagt oben rechts und so. Und bin immer wieder erstaunt. Also die Reliabilität in der Osteopathie ist ja häufig sehr, sehr kritisch. Also viele sagen, die ist gar nicht gegeben. Aber komischerweise immer, wenn ich das solche Späßchen im Kurs mache, dann bin ich immer wieder erstaunt, wie gut die Übereinstimmung doch ist. Also da ist doch so ein bisschen was dran. Und was man ja auf jeden Fall braucht, ist ja das Vertrauen in die Hände, also das Vertrauen in die Wirksamkeit, aber auch das Vertrauen in das Spüren. Hast du da auch konkrete Herangehensweisen, wie man das bestärkt?
Also genau, und dieses Spüren, da darf man wirklich in das Vertrauen erst die Schüler begleiten. Viele kommen ja aus der manuellen Therapie und sind ja wirklich sehr ausgelegt von so, bei so und so viel Grad muss jetzt das und das passieren und also so sehr lehrbuchmäßig total verkopft. Das war jetzt in dem Warnemünder-Kurs beim ersten Kurstag auch so, dass die zwei waren noch parallel in der manuellen Therapieausbildung und für die war das jetzt so wie jetzt spüren, aber es ist doch so und so beschrieben. Und das ist ja schon in der Osteopathie so, dass wir da viel, viel mehr ins Fühlen und in die Wahrnehmung gehen. Und da hat sich einfach dieses Rotationsprinzip ja auch wieder ausgezeichnet, weil es hat einfach jeder andere Voraussetzung und das macht ja auch die Osteopathie aus, dass wir da ja ganz doll in die Individualität gehen. Das hat eben jeder andere Vorerkrankung, andere berufliche Belastungshaltung, vielleicht irgendwelche sportlichen Hobbys. Und natürlich sorgen die für eine gewisse, ich nenne es mal Umformung des Körpers. Ne? Struktur und Funktion bedingen sich gegenseitig. Und somit kommt da eben ganz viel Individualität raus. Und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass dieses Rotationsprinzip während des Unterrichts da eine ganz, ganz wertvolle Hilfe ist, um auch verschiedene Gewebespannungen wahrzunehmen. Und ja.
Und die Frage, die häufig aufkommt oder was ich immer wieder erlebe, ist ein bisschen Verzweiflung, Verwirrung während der Jahre. Also dass man halt erstmal fängt man an, wenn man lernt was Neues, ist dann halt begeistert. Und dann ist immer die Frage, wie wende ich das an? Oder wann bin ich endlich so weit, dass ich halt irgendwie einen Kopfschmerz über den Magen lösen kann, so ungefähr. Damit tun sich viele schwer. Bei uns hieß es immer so, ja, ist völlig normal, 4 Jahre lang Verwirrung, im 5. Jahr kommt dann alles zusammen, geduldet euch. Die Erfahrung habe ich so jetzt nicht gemacht. Ich musste mir das halt erst im Nachhinein dann auch noch weiter erarbeiten. Frage ist immer so ein bisschen, wie werde ich vielleicht ein guter Osteopath oder wie schaffe ich es, ja, ein integrativ arbeitender Osteopath zu werden, der halt andere Sachen auch noch erkennt als jetzt einfach nur da, wo es weh tut. Und weiter wäre dann nochmal so ein bisschen die Frage, wie man das dann vielleicht auch rüberbringt, so.
Meinst du, rüberbringt an die Schüler oder an den Patienten dann auch? Weil in der Physiotherapie ist es ja dann auch manchmal so, ich komme noch mit Schulterschmerzen, was machen sie jetzt am Bauch? Das ist ja auch so ein Ding, dass man den Patienten das ja dann auch mal vermitteln darf, hey, ich schaue einfach mal ein bisschen ganzheitlicher.
Genau, hast du da auch irgendwie so einen Trick oder so einen speziellen Spruch? Weil ich habe mir da auch mal so ein paar Sprüche zurechtgelegt, wie ich das halt dann vernünftig rüberbringe. Ich finde es nämlich schon auch wichtig, die Patienten mit ins Boot zu holen, dass sie sich abgeholt fühlen und nicht irgendwie denken, was macht der Typ denn da jetzt? Warum drückt der mir jetzt gerade am Becken rum? Und aus welchen Gründen drückt er mir am Becken rum? Findet er das toll oder irgendwas? Und macht das überhaupt Sinn? Und habe ich irgendeinen Benefit, wenn ich jetzt hier nachher aufstehe von der Behandlungsliege? Deswegen, also ich mache es durchaus so, dass ich immer versuche, ich habe ja auch eine Untersuchung vorher, gewisse Routinen, aber ich gehe auch sehr gerne aus der Routine raus. Und ich kommuniziere das auch mal ganz gerne, dass ich sage, okay, jetzt ist mein Eindruck irgendwie, der linke Knöchel, so, der bewegt sich nicht so richtig. Wenn Sie den hochziehen, hängt er hinterher. Und sie hat in der Anamnese erzählt, es gab da ein paar Traumata und so. Und mein Eindruck ist schon, das beeinflusst irgendwie das Knie oder das beeinflusst das Becken oder sowas. Und dann, wenn man dann halt irgendwie löst und guckt, und bin immer ein großer Fan davon, auch so Zwischentests zu machen, nach ein paar Behandlungsschritten nochmal zu gucken, okay, bewegen Sie nochmal, wie fühlt sich das jetzt an? Und das ist mir immer so das Liebste, wenn man da dann vielleicht schon gewisse Erfolge verspüren kann, sehen kann, nachempfinden kann als Patient, weil man da dann halt automatisch die Leute schon immer sehr gut im Boot hat und sie abholt quasi. Und deswegen bin ich auch ein Fan von solchen Zwischentests oder halt aber auch von Inhibitionen. Also Beispiel, ich beug mich nach vorne, merke dabei Rückenschmerzen. Ich als Osteopath mache dann eine Inhibition am Bauch. Ich ziehe den ganzen Bauchinhalt hoch und lasse den Patienten wieder nach vorne beugen und der merkt, ah, okay, geht vielleicht besser. Das wäre für mich dann Hinweis, ganz grob in die viszerale Richtung oder in die anteriore Richtung zu denken. Das finde ich immer sehr, sehr schick, solche Kniffe zu haben. Wie hast du zu dem Thema, hast du da irgendwie ein paar handfeste Tools, wie man da einen guten Einstieg findet?
Also ich erkläre dem Patienten das dann auch sehr, sehr gerne, auch mit am Skelett. Ich habe dann auch ein Skelett bei mir, so dass es auch nachvollziehbar wird. Und gerade wenn es vielleicht auch nochmal Richtung Schulterschmerz geht, ist es für Patienten auch immer ganz gut nachvollziehbar, wenn jetzt eventuell die Schulterbeschwerden aufgrund von der Leber- oder Magenproblematik kommen, das an seinem T-Shirt vorzuzeigen. Ich zeig dem Patienten dann, knüll mein T-Shirt zusammen im Bereich des Magens, der Leber. Und dann sieht man ja schon Spannungen, die nach oben gehen aufgrund der vermehrten Spannung im abdominalen Bereich. Und dann sehen die Patienten ja auch, okay, ja klar, es kommt ja ein Zug bis nach oben hin an. Und dass die das einfach nochmal visuell sich vor Augen führen, was da passiert. Oder wenn ich an der Tischdecke an der einen Ecke ziehe, dann sehe ich auch Falten, die sich am anderen Ende aufbauen. Und so versuche ich dem Patienten das dann auch im Bereich des Körpers zu erklären, dass nur weil jetzt da der Schmerz ist, da nicht die Ursache sein muss, sondern dass wir da ruhig weiterschauen können. Unter anderem dann auch eben genau über Inhibition. Das können ja dann für sich auch immer nochmal ganz gut nachvollziehen und spüren. Das ist ja auch mal ganz wichtig, dass die das wirklich auch spüren, dass man ruhig an anderer Stelle arbeiten kann, damit es eben im eigentlichen Sinne eine Beschwerdelinderung gibt. Ja.
Hast du ein paar Lieblingsinhibitionen?
Lieblingsinhibitionen?
Ja, jeder hat ja ein paar Lieblingstests oder Lieblingstechniken. Was ich halt häufig nutze, sind halt so Viszeralinhibitionen. Jetzt wieder das Beispiel Oberbauch, Schultergürtel, dass man dort halt einfach den Oberbauch ein bisschen hochschiebt. Manchmal mechanisch, manchmal auch nur so andeutend. Und dann halt guckt, okay, kann ich jetzt den Kopf besser drehen als vorher oder kann ich die Schulter besser nehmen? Was mir so ein bisschen fehlt, ist zum Beispiel so kraniale Integration, dass ich sag jetzt mal, ich vermute jetzt als Osteopath, okay, ich habe jetzt eine Dysfunktion irgendwo im kraniellen Bereich und das schlägt sich auf den Rücken nieder oder sowas. Kann ich da irgendwie eine Hand an den Kopf legen und dann lasse ich den Patienten nach vorne beugen? Das ist jetzt so eine Idee, die ich im Kopf habe ich noch nie gemacht, aber kennst du da irgendwie so klassische Testmanöver?
Tatsächlich nicht, aber wäre mal eine Idee, das mal mehr zu forcieren, auszutesten.
Ja, genau. Was ich halt mal gesehen habe, ist, dass man halt in Rückenlage beide Beine hochhebt als Betroffener und guckt, wie gut oder wie schlecht geht das und dann eine Hand an den Kopf und dann wiederholt man das, ob das besser oder schlechter geht.
Okay.
Wobei ich da, also so wie ich das gezeigt bekommen habe, immer denke, okay, wenn man da so ein bisschen so ein Widerlager gibt, dann hat man auch mehr Möglichkeit, die Beine anzuspannen. Also ich bin immer noch davon überzeugt, obwohl ich mich hier so ein bisschen zunehmend mehr als integrativer Osteopath sehe, dass da schon immer auch sehr viel Wunschdenken dabei ist, auf eine Art und Weise. Das habe ich leider auch häufiger erlebt, wo ich denke, okay, da wird sich das echt ein bisschen schön geredet. Habe ich auch mal wieder erlebt beim Listening. Wenn ich zum Beispiel als Proband war und jemand hat an mir das Listening gezeigt, dass ich mich halt sehr stark in eine Richtung gezogen gefühlt habe, dass die Hand, die auf meinen Kopf gelegt wird zum globalen Listening, die ja eigentlich auf eine Art und Weise passiv sein sollte, folgen sollte, so, dass die mich halt total irgendwo rübergezogen hat. Dann denke ich, ja, okay. Um irgendwie zu zeigen, ja, jetzt geht es nach lateral, deine Niere hängt schief und das erklärt deine Schmerzen im TLÜ, so ungefähr.
Okay.
Ja, also vielleicht hatte ich nicht die besten Dozenten oder sowas. Vielleicht bin ich zu skeptisch gewesen oder sowas. Deswegen musste ich mich da mal auch nochmal wieder neu heranarbeiten. Mhm. Ja. Eine Sache, so ein Spruch, den ein Kollege von mir immer bringt, als ich mich so ein bisschen in die, ich habe ja jahrelang auch assistiert erstmal und dann bin ich so selber so ein bisschen in die Dozentenrichtung gegangen. Und ich habe mit Abstand das meiste gelernt in den letzten 3-4 Jahren, wo ich wirklich regelmäßig beinahe jede Woche als Dozent irgendwie oder als Tutor unterwegs bin. Da habe ich wirklich mit Abstand am meisten gelernt, also viel mehr als auf allen Fortbildungen und in den 5 Jahren zuvor. Und es gibt ja diesen Spruch, wenn du was lernen willst, dann lehre oder so ähnlich geht der, ne? Und ich, so wie du das halt vorgeschildert hast, könnte ich mir vorstellen, dass du das wahrscheinlich ähnlich siehst, ne? Dass du dich vorbereitet hast und die Sachen wiedergibst, dass du dadurch halt das auch selber für dich sehr verfestigst und vermutlich auch mit neuen Erfahrungen da dann herausgehst.
Ja, und auch jetzt bei den Unterrichtsvorbereitungen, so manches Mal gab es dann nochmal ein Aha-Erlebnis für mich im Nachgang. Ich dachte mir, ich habe es bisher verstanden und dann, weil es ja doch andere Worte dann nochmal benutzt werden, um Dinge zu erklären oder auch während des Unterrichts, dann hat es einer nicht mit den einen Worten verstanden, dann gehst du ja nochmal in eine andere Erklärung. Und das, ja, wie du schon sagst, eigentlich bist du da genauso Schüler nach wie vor, wenn du auch unterrichtest. Ja. Und da nehme ich auch so viel mit, ja.
Ja.
Und du warst dann in der Osteopathie als Assistent da mit dabei die letzten Jahre? Oder in welche Richtung hast du
angefangen? Hatte ich vor, ich glaube, 10 Jahren als Assistent in FDM-Kursen. So, das war immer sehr gut. Und auch durch dieses Assistieren habe ich auch wirklich sehr viel gelernt. Ich kannte das mehr oder weniger alles schon vorher oder ich kannte es aus der Erfahrung und habe es dann aber nochmal so aus verschiedenen Perspektiven dann wieder betrachten können. Mit dem Vorwissen, das man hatte, dann wurden halt andere Zusammenhänge klarer. Und ich habe dann über eine Schiene auch teilweise an Physioschulen unterrichtet, also nicht an einer Schule, aber halt so auch da Kurse gegeben, auch zum Thema Faszien und teilweise auch so Schnuppersachen für Osteopathie an diversen Physioschulen. Und die sind ja noch mal mehr in dieser Schülerperspektive, die haben ja noch mal mehr, also weniger Wissen als die Osteopathen, die sich in die Ausbildung begeben. Und dann vor ein paar Jahren war ich halt dann in die Vollzeitschule geraten. Also Osteopathie-Schule Deutschland, Vollzeitstudium. Das ist auch nochmal interessant, weil die ja in der Regel keine Vorbildung haben. Also fast alle von denen hatten keine pflegerischen, medizinischen Berufe. Und anfangs war ich da wirklich skeptisch. Dachte ich, okay, diese oft relativ jungen Menschen, haben die es überhaupt drauf oder trauen die sich überhaupt die Hände anzulegen? Die haben aber auf jeden Fall die Vorteile, dass sie von Anfang an, sag ich mal, da ein bisschen offener sind. Und da hat es aus meiner Sicht dann schon auch ganz gut gepasst, dass die eher osteopathisch denken, weniger physiotherapeutisch, biomechanisch so. Und da ich die auch vor allen Dingen als meine Hauptaufgabe in der Praxis begleite, also die behandeln echte Menschen, echte Leute mit echten Schmerzen. Und meine Aufgabe ist da unter anderem dafür zu gucken, okay, die zu begleiten, machen die nichts falsch, machen die es richtig? Und warum sollten die bei dem und dem Patienten da arbeiten, wo es weh tut? Oder warum sollten die halt ganz woanders arbeiten? Und da halt eben auch die Erfolge zu sehen. Also Erfolge im Sinne von Patient geht's besser und Erfolg vor allen Dingen, ah geil, ich habe jetzt mit der Technik, habe ich mal einen richtig krassen Erfolg gehabt. So, das finde ich halt, das fand ich super schön. Das macht mir bis heute sehr viel Spaß und da lerne ich auch immer noch sehr viel. Und darüber habe ich auch dieses Integrieren, dieses Ketten oder dieses ganzheitliche Arbeiten auch erst wirklich, sage ich mal, vernünftig oder halbwegs vernünftig verstanden und gelernt.
Ach, spannend.
Okay. Ja, wirklich sehr spannend, ja, genau. Also, was ich halt immer wichtig finde, die Verankerung in der Praxis, also, dass wir als Lehrende uns auch als Kliniker betrachten und uns eigentlich unser Geld auch in der Praxis verdienen sollten. Also, dass man halt eben, weil man ja auch, wenn man da, ich sag mal so, wenn man das nicht drauf hat, dann hat man ja auch keinen Broterwerb auf eine Art und Weise. Und immer wieder die Verankerung dahin, dass es auch funktionieren muss und man auch zufriedene Patienten generieren soll. Ja. Genau. Und Frage oder Thema, so diese Ketten, diese mysteriösen Ketten, die es da so gibt. Ich habe ja von mir immer gerne gesagt, dass ich da schlecht drin war und auch bis heute noch immer so mich nicht als den besten Integrator da sehe. Und du hattest so ein bisschen im Vorfeld gesagt, ja, ich finde das Thema sehr spannend und ich habe mich damit viel beschäftigt. Und du hattest vielleicht auch in deiner Prüfung, hattest du auch irgendwie schon von Anfang an, wurdest du mit so einem Fall konfrontiert. Sprich doch mal gerne über so ein paar schöne Ketten, die du häufig in der Praxis siehst oder wo du so tolle Erfahrungen mitgemacht hast.
Ja, meine, oder es war ein Sammelsurium an Ketten, mein Befundpatient letztes Jahr, den ich für die Abschlussprüfung genommen habe. Es war wie so eine Wundertüte, die ich dann irgendwie auf einmal aufgemacht habe und es hörte irgendwie gar nicht mehr auf. Das war ganz spannend. Also ich kannte den Patienten schon länger aus dem manualtherapeutischen Zusammenhang. Bürotäter, immer wieder gerne Wirbelsäulenblockaden, hat auch wenig aufrichtende Muskulatur, weil auch keine Zeit, keine Lust auf Sport. Und ja, kannte ich ihn schon über mehrere Jahre, kam immer wieder zum Deblockieren der Brustwirbelsäule, dann nochmal Tonusregulation, aufrichtende Geschichten, dann nochmal eine Aktivität gemacht. Und irgendwann kam er dann, ja, es war Ende 22, dann zu mir mit ganz massiven Kopfschmerzen. Also das hast du dem von Weitem schon angesehen, dass er gelitten hat, kleine Augen, Schultern hochgezogen. Also so schlimm hatte ich es noch nie gesehen bei ihm. Und ich war gerade so gedanklich schon dabei, okay, jetzt brauchst du langsam mal jemanden, den du für die Prüfungsbefundung da auseinandernehmen kannst. Und da wir uns gut kannten und auch gut verstanden haben, habe ich ihn gefragt, hey, wie sieht's aus? Du kommst ja jetzt schon seit Ewigkeiten zu mir. Wollen wir nicht mal dich komplett auf den Kopf stellen und gucken, was da eigentlich los ist? Und hat er sich dann auch für bereit erklärt. Und da zeigte sich dann in der Befundaufnahme, dass er eben nicht nur immer mal wieder so diese Brustwirbelsäulenblockaden hat, sondern dass die LWS auch immer mal rumspinnt und sein rechter Fuß ihm immer Beschwerden macht. So vor allem im Urlaub, wenn er Strandspaziergänge hat oder auch unebene Untergründe, dass der immer mal ein bisschen sich meldet und meckert. Und irgendwie manchmal hat man ja auch so ein Gefühl und dann bin ich da mal weitergegangen in Richtung Fuß und habe ihn dann da nochmal gefragt, ob er da nochmal irgendeinen Zusammenhang sieht in Richtung Kopfschmerzen, ob vielleicht der Fuß sich auch in letzter Zeit mehr gemeldet hat. Sagte so, ja, kurz vorher war der Fuß auch mal wieder ein bisschen auffälliger, aber dann kam halt es mit dem Kopf dazu und dann hat er da gar nicht mehr so einen Fokus drauf gelegt. Ich bin dann nochmal da dran geblieben und habe gefragt, naja, was war denn mit deinem Fuß? Und dann sagt er, ja, ich habe irgendwie neue Filzlatschen bekommen. Und da fiel mir ein, das ist also sozusagen Morbus Filzlatschen im Zusammenhang mit deiner Morbus Blechschere. Also
ja, okay.
Vom letzten. Ne? Und dann gesagt, okay, bring die doch mal mit zum nächsten Termin. Und das hat er dann auch gemacht. Und hier zeigte sich dann, dass er in seinem rechten Fuß total in die Supination abgedriftet ist. Und da habe ich gefragt, Mensch, was mit deinem rechten Fuß, was ist denn da los? Sagte er, naja, als Jugendlicher habe ich Badminton und Tischtennis gespielt und hatte da immer mal wieder, habe ich mich da verstaucht und dann gab es ein Tape und ein Verband und dann ging es weiter. Hatte aber nie stabilisierungsmäßig irgendwas erhalten. Und seitdem ist es eben bei instabilen Untergründen, dass der Fuß immer mal meckert und jetzt eben nochmal in Verbindung mit diesen neuen Hausschuhen vermehrt. Und darauf entstand, dann meinte er so, ja, aber das war dann nachher weg, weil dann war ja der Kopfschmerz da. Und dann habe ich ihn halt von unten nach oben einmal aufgedröselt. Und dann zeigte sich dann eben, navikularisch steht Dorsal, der Talus Implanta, Flexionsdysfunktion, Fibula Caudal. Ne, und dann gingen eben die Ketten alle los. Dann hatten wir den Bizeps Femoris, der dann zum Tuba Ischiadicum zieht, da dann das Becken in die Retrotorsion. Da waren dann noch Auffälligkeiten in der Hüfte, im Bereich des Beckenbodens. Die Blase hatte auch Mobilitätseinschränkungen. Da kamen wir dann schon wieder in die nächste Kette, dass wir dann über die Blase zum Bauchnabel, Teres Hepatis, zur Leber, am Zwerchfell waren. Denn durch die Bürotätigkeit, er war halt auch im Rumpf total fest, das Zwerchfell war fest. Weiter im Rumpf hatten wir dann ja noch über die Retrotorsion des Iliums dann noch den Quadratus Lumborum, der dann zu den unteren Rippen auch noch zog, die auch noch mit festgehalten hat, so dass der Thorax ja sehr, sehr kompakt war. Und dann erklärten sich natürlich auch im Nachgang die immer wiederkehrenden Brustwirbelsäulenbeschwerden beziehungsweise Blockaden, die sich ja im Lauf davor gezeigt haben. Und im weiteren Verlauf nach Kranial war dann auch die Pleura, die oberen Pleurablätter mit fest, die Ligamente vertebropleuralis, transversopleuralis, dann waren wir schon im Bereich der HWS nach oben gegangen. Dann natürlich Trapezius, Sternocleido hatten dann natürlich auch ihren hohen Tonus, haben dann noch das Foramen jugulare mit festgemacht und dann den Accessorius glossopharyngeus mit irritiert, so dass ich dann auch erklärte, warum im Bereich des rechten Kraniums der PAB sich abgeschwächter anfühlte. Und ja, also wie du merkst, da war primäre Atembewegung.
Ach so, okay. Den Begriff kannte ich dafür noch nicht.
Okay, ja, und ja, das war wirklich ein Sammelsurium an Ketten und an Verbindungen, die sich da bei dem Patienten ergeben haben. Und das habe ich, er war total offen und total interessiert, so dass ich ihm das auch alles ganz toll erklären konnte. Und das half mir natürlich auch wieder im Vermitteln von solchen Ketten. Mhm. Und dass ich ihm dann auch gesagt habe, du, ich würde jetzt tatsächlich anfangen, dich von unten aufzudröseln, zu behandeln. Mhm. Also wundere dich bitte nicht, dass ich jetzt nicht direkt primär an deinen Kopf gehe und jetzt Kranio mache zum Beispiel, sondern wir müssen ganz woanders starten. Mhm. Und das war auch total spannend bei ihm zu sehen, dass nachdem der Fuß, der Unterschenkel frei waren, das Becken frei waren, so ganz nach Stills Motto, ne, find it, fix it, leave it alone. Und dann haben wir uns kurze Zeit wieder gesehen, wie er sich dann schon verändert hat in seiner Beckenrotation, im Gangbild, wie das wirklich so von unten nach oben sich auflöste. Erst war ich total überwältigt von all dem, was er mir oder der Körper mir da geboten hat. Das hatte zwischenzeitlich schon gedacht, okay, ziehe ich das jetzt durch, aber das habe ich dann durchgezogen. Und war spannend zu sehen, wie sich das dann auflöste und auch in der Verbindung mit der Physiotherapie. Er erzählte mir dann, dass er noch ein laufendes MTT-Rezept hätte. Mhm. Und da habe ich ihn dann darum gebeten, dass er das dann vielleicht mal wieder aufleben lassen könnte, um hier einfach auch das, was wir an Mobilität und an Mobilität wieder freigemacht haben, dass er das auch nochmal über Aktivierung mitnimmt. Mhm. Weil das finde ich halt auch so wichtig. Ne? Also wir total. In der Osteopathie, wir sind ja auch darauf angewiesen, dass der Patient mitarbeitet und eben auch komplementär mit anderen Fachbereichen hier zusammenarbeiten. Ja. Und das hat er dann auch gemacht, so dass wir uns jetzt immer noch mal sehen, aber das ist dann eher präventiv, dass wir gucken, ob alles gut läuft. Ne? Wichtig ist, habe ich ihm auch gesagt, dass er jetzt einfach dran bleibt, dass das, was wir hier erfolgreich geschaffen haben, dass er das auch aktiv mit unterstützt. Mhm. Ja, das war so ein ganz, ganz spannender Fall.
Mhm. Sehr schön. Einen interessanten Aspekt, den du mit reingebracht hattest, war so die Intuition. Das hast du nicht so ausgedrückt, aber das klang so ein bisschen danach, so dieses, so ein Gespür, so ein Gefühl zu haben. Und das hatte ja Still auch häufig betont, dass das halt auch wichtig ist. Also Still ist ja auch als, ja, spiritueller oder spiritistischer Mensch, könnte man ja auch beinahe sagen, so bekannt geworden. Und das finde ich auch mal ein sehr interessanter Aspekt. Ich finde es aber auch schwierig. Also Intuition oder dieses Gespür kann man ja auch aus verschiedenen Blickwinkeln sehen. Einerseits sagt man ja, wenn du, sag ich mal, irgendeine Sache 1000 Mal, 5000 Mal, 10.000 Mal gemacht hast, dann hast du eine Expertise und du riechst das quasi schon, wenn jemand reinkommt, was der vielleicht hat, so ungefähr. Ne? Andererseits finde ich auch diese Unvoreingenommenheit auch sehr wichtig. Also ich erinnere mich an viele oder an einige Behandlungsfälle, wo ich noch wirklich wenig Erfahrung hatte, wo ich noch Physioschüler war oder noch anfangs in der Physiotherapie und halt irgendwie durch irgendeine Art und Weise auf irgendwas gekommen bin und dann zack, hatte ich das Problem irgendwie gelöst. So. Und später hatte dann bei mir so eine starke Verkopfung angefangen durch diese ganze Anatomie, durch die ganze Evidence-Based-Nummer, durch 1000 Tests, die ich gelernt habe und so weiter. Und was mich auf eine Art und Weise so ein bisschen auch davon weggebracht hat, so von diesem meinem Gefühl vertrauen und nicht alles einfach so rational zu betrachten. Mhm. Ja, wie siehst du dich da so in dieser Position? Also du hast ja einen recht strukturierten Zugang, so wie du dir das alles beigebracht hast und auch lehrst. Und siehst du da einen Widerspruch oder kannst du mit beidem umgehen?
Ich finde, die Kombination aus beidem macht es ja aus. Sonst wäre ich ja jetzt bei dem Patienten vielleicht auch gar nicht auf diesen Fuß gekommen. Ne? Also das, ich finde, man kann da ruhig seiner Intuition oder ja Intuition vertrauen, beziehungsweise sollte natürlich aber auch hinterfragen. Mhm. Ne? Also kriege ich da jetzt wirklich was ich nenne es mal zusammengebaut, in Anführungszeichen, dass es auch zu dem passt oder ist es einfach komplett weltfremd? Also ich finde, es muss eine gute Kombination aus beiden sein. Und je mehr Erfahrung man ja auch als Therapeut hat, desto mehr kann man da ja, darf man da ja auch lernen, auch sich zu vertrauen auf seine Fähigkeiten.
Ja, ja, sehr schön.
Und dann nicht zu voreingenommen sein. Und zum Thema voreingenommen sein fällt mir auch noch eine schöne Patientengeschichte ein. Und zwar kam da vor einiger Zeit ein junger Patient zu mir, Anfang 30, total durchtrainierter, wie sich herausstellte, Crossfitter. Also die sind, ne, die sind ja wirklich top in Form. Und der kam halt zu mir und beschrieb mir Leistenschmerzen. Und ich dachte, okay, hast du dich vielleicht beim Crossfit irgendwo, wenn du den gesehen hast, hast du gedacht, wahrscheinlich irgendwie beim Crossfit was gemacht. Und war nämlich auch alles an Vorerkrankungen. Sagt er erstmal nichts, wie das ja so bei Patienten ist. Gibt es irgendwelche Vorerkrankungen? Nö. Irgendwelche Operationen? Och, nö, nichts Großes. So. Dann kamen wir dann auf die Organsysteme zu sprechen. Und da stellte sich dann heraus, dass er während seiner Ausbildung ganz, ganz viel Stress gehabt hat, sodass sich ein ganz großes Magengeschwür gebildet hat. Okay. Und er operiert wurde. So viel zu dem keine Vorerkrankung. Ne?
Genau.
Und der musste operiert werden, sodass es tatsächlich vom Prozessus cypheoideus bis zum Bauchnabel eine Narbe sich gezeigt hat. Und das war, dann hat er sich frei gemacht und dann, das war, ich habe selten so einen krassen faszialen Zug gesehen. Das sah so aus, ich sag mal, wenn du dich jetzt auf den Rücken legst und so einen diagonalen Crunch machst, linkes Knie zum rechten Ellbogen. So hat sich das gezeigt.
Okay, so total so vom, verzogen, so,
so kann wie ich eine Schraube verdreht, ne?
Okay, krass, ja.
Und das eben zum Thema voreingenommen, ne? Du siehst diesen jungen Mann top trainiert und denkst, ja, gut, bisschen Leiste. Und dann zeigte sich eben, okay, warum der Leiste hat, weil er einfach total verschraubt war aufgrund dieser Narbe und diesen Verklebungen, die dann sich dann auch abdominal zeigten. Deswegen, ja, wir dürfen da wirklich uns Mühe geben, so neutral wie möglich reinzugehen, genau. Ohne irgendwie gleich eine Schublade aufzumachen.
Ja.
Und da jemanden reinzuschieben, ja.
Genau. Und die Leute halt auch ausziehen zu lassen zum Teil, ne? Soweit es notwendig ist. Sonst wer weiß, ob du das so schnell gefunden hättest, sag ich mal, ne? Wenn du jetzt durch die Klamotten hättest, gearbeitet hättest oder so, ja. Wie hast du die Narbe dann gelöst? Es gibt ja unheimlich viele Herangehensweisen zum Thema Narben. Ich nutze tendenziell deutlich die direkteren Wege, je nachdem, wie sich die Narbe so anfühlt. Also, dass ich da auch kräftig rangehe. Ich benutze manchmal Akupunkturnadeln im Thema Narben-Dry-Needling oder manchmal Schröpfköpfe. Manchmal halt auch, sag ich mal, eine klassische Herangehensweise zu gucken, okay, in welche Richtung ist die Narbe besonders restrikt, in die Längs- oder Querdehnung oder in welchen Schichten. Hängt es auch mit den Viszera noch mit dran und so. Wie hast du das Problem? Wie bist du das Problem angegangen? Und hast du sonst noch andere Lieblingsherangehensweisen für Narben?
Also Narben auch die direkte Herangehensweise, also sprich zu schauen, wo sind die Restriktionen und dadurch auch ein bisschen fester mit zuzugreifen, also nicht nur in der Oberflächlichkeit zu bleiben, sondern wirklich auch rau hochzunehmen. Gerade im abdominalen Bereich haben wir auch die Möglichkeit, wirklich das Gewebe abzuheben, um zu schauen, dass hier die Verklebungen sich lösen. Und ansonsten bin ich auch ein Riesenfan von Schröpfen der Narben. Das gebe ich auch sehr, sehr gerne mit als Hausaufgabe, dass die Patienten sich dann so ein Schröpfglas besorgen und es zu Hause auch machen, weil kann man ja total super. Und gerade bei der Narbe war das auch sehr notwendig. Genau, dann mag ich auch sehr gerne im Nachgang nochmal diese Cross-Tapes drauflegen, die dann die Verklebung...
Gitter-Dinger.
Gitter. Ja, genau, die finde ich immer sehr, sehr schön. Und ansonsten das, was du erzählt hattest mit dem Narben-Dry-Needling, das finde ich auch sehr, sehr interessant. Habe ich jetzt, also Dry-Needling, den Kurs habe ich, aber nicht in Bezug auf Narben. Und da gehst du dann auch im abdominalen Bereich dann... also oberflächlich unter die Narbe oder wie kann ich mir das vorstellen? Was machst du da mit den Nadeln?
Also bei einigen Narben mache ich es, wo das wirklich sehr fest verwachsen scheint. Und normalerweise geht es ja beim Dry Needling um Triggerpoint Dry Needling, dass ich halt mit der Nadel ins Zentrum eines Triggerpunktes gehe und dann diese lokale Zuckungsreaktion habe. Das habe ich ja bei der Narbe so gesehen eigentlich nicht, habe ich vielleicht ganz selten mal irgendwie auch miterlebt. Aber je nachdem, wo welche Tiefe das ist. Und ich nutze mehrere Nadeln und wenn ich dann jetzt, sage ich mal, eine längere Narbe hätte, jetzt das Beispiel, ne, also vom Xiphoid bis zum Bauchnabel, dann würde ich halt wirklich mehrere Nadeln drumherum stecken und die halt auch bewegen, ne? Also typisch wie beim Dry Needling, wo man halt auch die Nadel so lange hin und her bewegt, bis man das Zentrum erwischt hat und die Nadeln auch hin und her schiebe, also da quasi mit der Nadel in die verschiedenen Schichten um die Narbe drumherum. Im abdominellen Bereich müsste man natürlich gucken, ich will dann eigentlich nicht in den peritonealen Bereich rein, aber da, wo es am festesten ist, wird die Nadel auch am meisten hin und her bewegt und das kann wirklich sehr unangenehm sein. Manche finden es auch vollkommen okay, manche sagen auch gar nichts. Ja, zwickt ein bisschen, aber ist okay. Und bei anderen musste ich es auch abbrechen, weil das halt einfach nicht tolerierbar war. Also, dass man mit den Nadeln auf eine Art und Weise das, was man vielleicht auch in der Chirurgie machen könnte, dass man halt verschiedene Schichten dort auflöst, auf eine Art und Weise auch ein kleines Trauma setzt, neue Entzündungsreaktionen setzt und da dann halt eben auch schaut, dass es eine Neuausrichtung oder eine vermehrte Elastizität des Gewebes wieder gibt. Dann kann man immer noch auch teilweise indirekt arbeiten oder halt eben noch mit Schröpfgläsern und solchen Manövern noch zusätzlich arbeiten kann.
Kombinierst du das dann auch teilweise, dass du sagst, okay, erst mache ich das mit den Nadeln und dann nochmal vielleicht schröpfen oder erstmal andersrum das Gewebe weicher machen und dann die Nadeln setzen?
Zuerst Nadeln, dann schröpfen. Mit den Schröpfgläsern, so wie ich die häufig gerne verwende, wenn es im tolerierbaren Rahmen ist, dann ziehe ich die auch ziemlich fest an. Da gibt es auch blaue Flecke und dann würde ich da nicht mehr reinnadeln. So. Zuletzt habe ich es immer mal wieder gemacht mit Narben, die sich als ziemlich restrikt und auch widerspenstig erwiesen haben, dass ich genadelt habe und dann nochmal geschröpft habe. Und da hat man so ein bisschen diesen Effekt dabei, dass feuchten oder des blutigen Schröpfens, dass auch etwas Blut mit rausgezogen wird. Ich bin zugegebenermaßen so ein bisschen von Patienten darauf gestoßen worden, die gesagt haben, ey, hier, kennst du diesen Instagrammer aus Istanbul, der schröpft hier immer die Leute und kannst du sowas auch mal machen? Und so so ein paar Patienten hatte. Und ich bin ja ein Fan davon, mit den Erwartungshaltungen der Leute, ja, ich hätte jetzt gesagt zu spielen, aber halt das ernst zu nehmen und die halt Leute so gerne da abzuholen. Und wenn sich das für mich als sinnvoll darstellt, dann bin ich immer mal wieder auch bereit, gewisse Sachen zu machen, die ich noch nicht ausprobiert habe. So, ne? Wenn das alles safe ist und im Rahmen des gesetzlichen, legalen Handelns, dann bin ich für viele Sachen offen. Das hatte ich dann zuletzt gemacht. Also Narbe mobilisiert, genadelt und dann halt nochmal das Schröpfglas und das Schröpfglas auch noch durchaus bewegt. Also Schröpfen verwende ich eigentlich nie nur Schröpfgläser raufsetzen, sondern immer mit Bewegung, sei es aktiver Patientenbewegung oder halt passive Bewegung durch mich, dass ich das Glas ein bisschen ziehe und so weiter oder halt hin und her bewege. Ja. Und so hat man halt einen ziemlichen Einfluss auf das Gewebe.
Aber da sieht man auch, dass Patienten ja teilweise echt selber für sich auch ein gutes Gefühl haben, was brauche ich jetzt um mein Gewebe, ne?
Exakt,
das ist ja auch total spannend, was du gerade gesagt hast, dass man da auch mal echt mitgehen darf und sollte, ne?
Absolut, Die Patienten, die sind ja die einzigen Menschen auf der ganzen Welt, die ihren Schmerz spüren. So, wir haben eine Expertise von außen, eine vermeintliche Expertise häufig, können spüren, ist das Gewebe lockerer oder hängt das noch woanders, aber wie sich das anfühlt und wo sich das anfühlt und ob der Schmerz besser ist, das kann ja wirklich nur der Betroffene sagen, so. Und das ist eine Sache, die ich in der Osteopathie immer mal wieder ein bisschen schwierig finde und die ich auf jeden Fall aus dem FDM mitgenommen habe, weil man da halt total die Patientenzentrierung hat, dass man wirklich einfach nur guckt, okay, wo tut es weh, wobei tut es weh und wenn ich dich behandle, hier und da, geht es dir hinterher besser. Das ist da so das Ultimum so und danach geht man halt hauptsächlich. Und das habe ich mir bis heute auf jeden Fall bewahrt. Und ich habe es auch immer wieder ganz häufig, dass mich die Patienten auf den richtigen Pfad bringen. Dass die halt irgendwie sagen, dann kommt während der Behandlung, wo ich dann weiterspreche, irgendwie raus, ja, ich hatte auch übrigens immer dies und mal jenes und so. Oder jetzt merke ich, das zieht mir hier runter und dann gucke ich, okay, das ist auch total fest, was ich vorher nicht gefunden hatte. Und damit gehe ich sehr häufig. Also das ist für mich wirklich ein sehr elementares Element. Patientenwahrnehmung, Körperwahrnehmung und so, dass man da sehr gut mitarbeiten kann und auch immer mal wieder als Nebeneffekt auch die Patienten noch mal mehr in der Körperwahrnehmung bestärkt oder auch noch mal weiter dahin führen kann, dass sie sich damit auseinandersetzen mit ihrem Körper.
Und bei der FDM, also ich stecke jetzt nicht ganz so tief in dem Thema drin, aber ihr geht ja auch viel danach, wie ist die Körpersprache, ne? Also knautscht er sein Gewebe, streift er irgendwo lang, punktuell. Das ist ja auch nochmal so ein ganz großes Thema, ne?
Das ist da das größte Thema, aus meiner Sicht zumindest, ist das wirklich das Ding, die Gesten, die Körpersprache, wie zeigt der diejenige, wo es weh tut? Und damit könnte man dann einfach so auch direkt starten. Also da ist es wirklich sehr schnell, sehr abgekürzt. Würde man nur das machen, dann weiß man meistens nach 10 Sekunden Anamnese oder wenn man fragt, wo tut's weh, weiß man schon mal, wie man anfangen kann und wie man in der Regel auch seine ersten Erfolge erzielen kann. Ja, auf Dauer ist mir das halt ein bisschen zu einfach und zu stumpf und das funktioniert sehr gut häufig. Aber in einigen Fällen, ich habe halt immer wieder da auch Fehlschläge gehabt oder halt auch einfach mangelnden, ausbleibenden Erfolg und weswegen ich halt heutzutage froh bin, da ein bisschen mehr Integration leisten zu können und die Probleme auch mal von hinten quasi zu lösen. So, das ist für mich auf Dauer auf jeden Fall befriedigender.
Klingt gut, ja.
Ja. Okay, ja, schön. Ich würde sagen, das war doch eine runde Sache. Und wenn du noch irgendwas loswerden willst, sag doch bitte nochmal deine Website, und du hast von deinem Instagram-Account gesprochen. Wo findet man dich?
Genau, bei Instagram findet man mich unter Antje Neumann Heilpraktikerin. Mhm. Und ansonsten, Webseite ist antje-neumann.de, ganz einfach, genau. Und da findet man dann alle weiteren Infos, genau, mein Standort der Praxis und genau, wo man mich finden kann. Da sind dann auch nochmal die Verlinkungen zur Osteopathie-Schule Norddeutschland. Wie gesagt, wir haben noch einen aktuell laufenden Kurs in Warnemünde, wo man noch einsteigen kann. Ansonsten sind wir da auch dabei, jetzt nächstes Jahr in Bad Elster einen neuen Kurs zu eröffnen.
Bad Elster ist wo?
Das ist in Sachsen, Richtung tschechische Grenze. Okay. Das ist ein Kurgebiet, soll da sehr, sehr schön sein. Mhm. Also ich mache da auch Kranio 1 und Kranio 2. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf.
Das ist auch eine meiner Lieblingssachen, wenn man Kurse irgendwo anders gibt oder so, auch das Reisen mitzunehmen und so, um mal wieder von zu Hause rauszukommen und so.
Es ist Hammer. Also ich war jetzt auch im Harz, in Bad Lauterberg, habe da Niere unterrichtet, und ich würde wahrscheinlich sonst nie hingekommen. So ein schönes Örtchen. Mhm. Also genau, ganz, ganz toll, da wirklich Beruf und Kultur miteinander zu verbinden.
Ja, genau.
Total schön.
Okay, schön. Ja, dann danke ich dir, dass du hier beigetragen hast zu unserer Folge, und wir sehen uns, wir hören uns bald, vermutlich irgendwann mal an der Osteopathie-Schule.
So machen wir das. Okay. Danke dir.
Gerne.
Ciao. Ciao, ciao.
Der Knochenjob-Podcast wird gesponsert von der Praxissoftware Lemniscus. Ich bin seit Jahren zufriedener Kunde. Das liegt unter anderem daran, dass mir Lemniscus sehr viel Zeit und auch einiges an Geld eingespart hat. Ich nutze vor allen Dingen die Kalenderfunktion. Dadurch ist es sehr einfach, die Patienten einzuplanen, in verschiedene Spalten einzutragen oder dass diese sich ganz einfach online bei euch einen Termin buchen können und selber die Zeit und den Therapeuten auswählen können. Mit wenigen Klicks ist die Rechnung erstellt und an eure Patienten per E-Mail versendet. Dadurch kommt man dem Traum von einer papierlosen Praxis deutlich näher. Ihr benötigt kein Papier, um die Rechnung auszudrucken oder um diese per Post zu verschicken, und spart dabei auch noch Porto. Ebenso könnt ihr unterschiedliche Bezahlungsmodalitäten wählen, egal ob per Rechnung, EC-Karte oder auch bar. Eine Funktion, die ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, ist die automatische Terminerinnerung. Ihr könnt einstellen, wie viele Tage vorher eure Patientinnen und Patienten an den Termin bei euch in der Praxis erinnert werden sollen. Dadurch kam es bei mir zu deutlich weniger Ausfallterminen und zu einer höheren Zufriedenheit bei meinen Patientinnen und Patienten. Falls ihr noch andere Praxis-Software-Lösungen nutzt, ist es auch relativ einfach, die dort vorhandenen Daten bei Lemniscus einzuspielen, so dass es ein ziemlich einfacher Wechsel ist. Lemniscus bietet Praxislösungen an für Solo-Selbstständige. Also wenn ihr nur wenige Patienten im Monat habt, dann ist das für euch auch möglich, und bereits ab 15 Euro pro Monat erhältlich. Habt ihr eine größere Praxis mit mehreren Mitarbeitern, ist auch das kein Problem. Da könnt ihr ein größeres Paket dazu buchen. Der Knochenjob-Podcast hat durch die Kooperation mit Lemniscus die Möglichkeit, dass ihr davon profitiert und einen Rabatt von 20% auf das erste Jahr bekommt. Der Gutscheincode, den ihr dafür angeben müsst bei der Buchung, ist Knochenjob. Mit dem Gutscheincode Knochenjob bekommt ihr 20% auf das erste Jahr bei der Praxissoftware Lemniscus. Lemniscus mit C.